Einen schönen guten Abend, mein Name ist Tom Steininger. Ich begrüße Sie bei Radio Enlighten Next, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Mit heute zugeschaltet ist Herr Dr. Wolfgang Zumdick. Herr Zumdick, sind Sie mit in der Leitung?
Herr Steininger, hören Sie mich jetzt?
Jetzt höre ich Sie, ja. Schön.
Wunderbar,
wir hatten eine kleine technische Schwierigkeit. Herzlichen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben, zu unserer Sendung zu kommen. Wir haben das heutige Thema von Radio Enlighten Next zum Thema die soziale Plastik, Josef Beuys Vision eines höheren Wir. Und wenn ich Sie ganz kurz vorstellen darf, Dr. Wolfgang Zumdick, Sie sind Autor, Philosoph, Kurator und eben auch Spezialist für Josef Beuys Konzept für soziale Plastik. Sie lehren in London in England an der Oxford Brookes University soziale Skulptur. Und Sie sind auch.
Ganz genau, in Oxford, ja.
Ganz genau. Und Sie haben auch eine Gastprofessur unter anderem an der Universität Basel und an der RMIT in Melbourne.
Ja, in Basel, das ist schon ein bisschen länger her, aber aktuell in Melbourne, ja.
Ganz genau.
An der RMIT University, genau.
Wir hatten ja kurz in unserem Vorgespräch darüber gesprochen, dass soziale Plastik zwar ein Begriff ist, der in eine allgemeine gesellschaftliche Bekanntheit erreicht hat, der aber doch auch ein bisschen einer Aufklärung bedarf, woher er kommt und vor allem, wie er von Josef Beuys geprägt worden ist. Könnten Sie da einfach ein paar Worte sagen? Soziale Plastik, was ist das? Wo kommt das her? Was hat das mit Josef Beuys zu tun?
Ja, genau. Das ist vielleicht ganz sinnvoll, um die Hörer so ein bisschen einzuführen in den Begriff. Soziale Plastik bezieht sich eigentlich auf eine Idee von Josef Beuys, der sagt, dass es natürlich Plastiken im traditionellen Sinne gibt, die wir alle kennen, die aus der Kunstgeschichte herauskommen, wo man sagen kann, es gibt also eine Tradition eigentlich in der Bildhauerei. Und Josef Beuys war ja in den 40er Jahren, also 1947, ist er an die Kunstakademie nach Düsseldorf berufen, beziehungsweise er hat dort studiert und hat dort in erster Linie Zeichnung und Bildhauerei studiert. Und er kommt also aus der Tradition der Bildhauerei, aber das ist eine, ja, man könnte sagen, fast eine biografische Entwicklung, dass er von einem mehr traditionellen Begriff der Skulptur dann später zu einem, er selbst hätte das vermutlich erweiterten Begriff von Skulptur gekommen ist. Er hätte das vermutlich erweiterter Skulpturbegriff genannt, die soziale Plastik. Und er sagt, dass eigentlich Plastik, das sagt er später in seiner letzten großen Rede, kurz vor seinem Tod in der Lehmbruck-Rede, dass Plastik das Wesen der Welt ist. Und er bezieht jetzt Plastik nicht nur auf physische, also auf eine objekthafte, gegenständliche Skulptur, sondern er sagt, es sind zwei andere Dimensionen noch in der Skulptur vorhanden. Das ist einmal die Zeit, das heißt also jedes plastische oder gegenständliche oder vielleicht auch ungegenständliche Ding hat seine Zeit. Das heißt, es unterläuft Metamorphosen und dieser Wandel, diese Struktur des Wandels ist ein Teil der Plastik. Und er sagt, die Skulptur hat zugleich auch er nennt es Wärme, einen Wärmebegriff. Das heißt also, und da kommen wir schon etwas rein, man sagt, wo Beuys dann den traditionellen Plastikbegriff auf einen gesellschaftlichen Plastikbegriff erweitert und sagt, Grunde genommen sind überall dort, wo Menschen sich zusammentun, wo sie Institutionen gründen, wo sie in einem Betrieb zusammenarbeiten, wo sie eine Gesellschaft formen, wo sie politische Ambitionen haben, überall dort kreieren sie auch etwas, sie kreieren Formen. Und diese Formen sind mit dem sinnlichen Auge unsichtbar, aber sie haben natürlich Auswirkungen auf das Leben der Menschen. Und dieser Begriff, das hat Beuys dann später soziale Plastik genannt, wo er sagte, dass jeder Mensch durch seine Arbeit, durch seine Mitgestaltung an dem gesellschaftlichen Organismus ein Teil dieser Plastik ist. Mhm. Und seine Vorstellung war dann, dass er sagte, also wir müssten uns, wenn wir Bildhauer sind, dann diese Skulpturen auch mal angucken. Wie sehen die aus? Sind die entsprechend die den ästhetischen Maßen oder sind es Skulpturen, die noch eigentlich der Entwicklung bedürfen, damit sie zu einer Skulptur werden, die man sagen könnte, das ist eine ästhetische Skulptur oder eine schöne Skulptur. Das ist so jetzt mal ganz, ganz allgemein gesagt der Begriff von sozialer Skulptur oder sozialer Plastik.
Du hast ja schon einiges jetzt auch genannt. Wenn ich an einem Punkt nachfragen darf. Sie haben gesagt, Josef Beuys meinte, Plastik ist das Wesen der Welt.
Ja.
Der Plastikbegriff, also ich nehme an, die meisten von uns, wenn wir uns eine Plastik oder Skulptur als Begriff vergegenwärtigen, sehen wir wahrscheinlich eine Statue, etwas Dreidimensionales in Eisen oder in Stein geformtes. Was meint jemand wie Josef Beuys, wenn er sagt, nee, Plastik ist viel mehr oder kann viel mehr sein, das ist eben nicht nur dieses Ding in Bronze oder in Marmor, es ist das Wesen der Welt. Was will jemand wie Beuys damit ausdrücken?
Ja, die Frage ist ihm dann auch oft gestellt worden und er hat das mal biografisch ganz schön begründet. Er hat gesagt, also ich habe mich immer gefragt, was ist denn jetzt eigentlich Plastik? Ist es jetzt, dass tatsächlich nur dieser dreidimensionale Gegenstand im Raum? Und dann hat dann Ed Reinhardt zitiert, der auch mal gefragt wurde, was ist denn eigentlich Plastik? Und Ed Reinhardt hat darauf ihn dann geantwortet, Plastik ist was, wenn du im Museum vor dem Bild stehst und du trittst zurück und fällst über was. Also im Grunde genommen diese Vorstellung, dass eigentlich dieser Begriff, dieser traditionelle Begriff von Plastik für Beuys unbefriedigend war. Mhm. Und dann sagt er, ich plötzlich durch meine Forschung oder durch mein Nachdenken, durch meine Arbeit, Beuys hat viel seit den 40er Jahren viele Notizbücher geführt, in denen er auch über den Plastikbegriff nachgedacht hat und kommt dann später dazu zu etwas, was er die plastische Theorie nennt. Man sagt, Plastik immer drei Pole. Und diese Pole bewegen sich in der Zeit. Und diese drei Pole sind zum einen, das bezeichnet er als den Chaospol, das ist etwas völlig Unbestimmtes, etwas, das sich zum Teil auch im Zustand der Auflösung oder des Chaos befindet. Dann sagt er ein Bewegungselement und auf der anderen Seite ein Element, was man als Formelement bezeichnen könnte. Und er hat ja oft auch Fettaktionen durchgeführt. Das war ja damals dann in den 60er Jahren, wo er damit angefangen hat, eine ganz spektakuläre Sache. Leute haben sich damals sehr darüber aufgeregt. Aber er hat gesagt, das Fett verkörpert im Grunde genommen oder kann es verkörpern, diese drei Pole der plastischen Theorie. Das sind nämlich einmal etwas sich Auflösendes hat, dann ein Bewegungselement und ein Formelement. Und aus diesen drei Stofflichkeiten oder sinnlichen Qualitäten, die er dann später auch noch übersinnlich darstellt, wo er sagt, dieser Chaospol entspricht im Grunde genommen dem, was wir als reines Willenselement bezeichnen, wo der ungerichtete Wille noch ungeformt ist, wo er noch nicht weiß, wohin will ich jetzt eigentlich, hat das Bewegungselement, also das Fließende, als das Gefühls- oder Herzorgan bezeichnet, wo der Wille dadurch, dass er durch ein Gefühl bewegt wird, in Bewegung kommt, dann auch in eine Handlung kommt und durch diese Handlung letztendlich etwas formt und dann zu einem Stoffpol kommt. Das sollte man nicht statisch betrachten, aber diese drei Elemente, Gefühl, Wille und Denken, spielen eine ganz, ganz wichtige Rolle bei Beuys. Und er sagt, im Grunde genommen sogar steht bei jedem plastischen Vorgang, stehen diese drei Elemente mit in Zusammenhang. Und er sagt dann später, Denken ist gleich Plastik. Deswegen, deswegen betont er vor allem das Denken, weil er meint, dass das Denken, das dem Handeln vorausgeht, eine ganz wichtige Vorinstanz ist, nach der wir dann später auch handeln, nach der wir bestimmte Formen ausrichten. Also so könnte man das in etwa beschreiben. Also das plastische Prinzip bezieht sich nicht nur auf Physisches, sondern es bezieht sich auch auf sogenannte, Beuys sagt dann, übersinnliche Qualitäten, wie Fühlen, Denken und Wollen.
Das ist auch vielleicht ein Schlüssel zu dem, wo ich gern nachfragen würde, weil wir ja jetzt Plastik und auch die Beuysche Vorstellung von Plastik ganz speziell auf das uns ansehen, was er mit sozialer Plastik gemeint hat. Und Sie hatten ja auch vorher erwähnt, wir alle sind Teil der Plastik. Und Sie hatten mehrmals wiederholt, dass das eben auch unsichtbare Elemente da hat. Was ich so spannend finde an diesem Plastikbegriff, an Begriff der sozialen Plastik, der sozialen Skulptur, ist, dass es ein ästhetisches Verstehen, das wir normalerweise eben auf Kunstwerke ansetzen, dass wir in einem Galeriebesuch oder beim Betrachten eben von einer Skulptur oder auch Bildwerken wahrnehmen, dass diese Gestaltungselemente auf einmal auf etwas angewandt werden, das eben radikal erweitert ist, nämlich wir als Gesellschaft. Es verändert also den Blick auf uns als Gesellschaft, im Kleinen und im Großen, diese ästhetischen Blickwinkel anzuwenden. Und das, was Sie vorher gesagt haben, dass wir eine Plastik sehen, da ist etwas vielleicht noch nicht fertig, da ist etwas noch im Werden, da ist etwas, das noch eine andere Form anstrebt, wenn ich Sie hier richtig verstanden habe. Das ist doch ein anderer Blick auf unser menschliches Zusammenleben, das ist ein anderer Blick auf Gesellschaft. Das gestaltet sich eben auch, wie Sie jetzt am Schluss gesagt haben, im Denken, das heißt in unseren Vorstellungswelten, die dann eben auch Form fassen in der Art und Weise, wie wir miteinander Gesellschaft bilden. Ist das, neben dem, dass es ein erweiterter Kunstbegriff ist, auch ein erweiterter Begriff dessen, was es heißt, eine Gesellschaft zu bilden, einen politischen Prozess zu bilden, dass es unseren Blick auf das, was es heißt, hier in einer Gesellschaft zu leben, vielleicht radikal verändert?
Mit Sicherheit. Also ich denke, man kann das gar nicht losgelöst voneinander sehen. Und wenn Beuys da diese Betonung auf das Denken legt, dann hat das natürlich auch einen Hintergrund. Und dann kann man das im Prinzip nur verstehen, wenn man überhaupt sich mal vergegenwärtigt, in welcher Grundsituation Beuys eigentlich diese Ideen entwickelt. Und diese Ideen werden ja, ich meine, man kann, wenn man das sich das 20. Jahrhundert anschaut, und Beuys hat dann zum Ende seines Lebens eine große Plastik gemacht, die hieß das Ende des 20. Jahrhunderts. Und wenn man sich dieses 20. Jahrhundert anschaut und vor allem natürlich in Deutschland anschaut, mit der Erfahrung des Ersten Weltkrieges, wo das erste Mal diese großen Materialschlachten, ein Krieg in einem bis dahin unvorhersehbarem Ausmaß durchgeführt wurde. Wenn man sich überlegt, dann kam der Faschismus mit der ganzen Ideologie, dann kam der Zweite Weltkrieg, an dem Beuys ja auch noch teilgenommen hat, dann kam die Entwicklung der Holocaust. Das war natürlich ein traumatisches Erlebnis in Deutschland, das ja erst auch 20 Jahre später versucht wurde aufzuarbeiten. Also man muss sich schon diese Zeitgeschichte, glaube ich, ganz gut anschauen. Man muss sich Hiroshima, Nagasaki anschauen. Man muss sich das Wettrüsten anschauen, die Hochrüstung, den eisernen Vorhang. Das sind ja alles Dinge. Beuys entwickelt das nicht aus so einer, ich sag mal so einem aus dem Blauen heraus als Theoretiker, sondern dahinter steht ja eine Erfahrung des Scheiterns. Und die hat sich auch bei ihm persönlich im Leben niedergeschlagen. Also er hatte eine Krise in den 50er Jahren, nach der er eigentlich auch seine Form der Arbeit, also die sich zuvor noch eher in traditionellen Formen bewegt hat, dann radikal verändert und dann sich der Fluxusbewegung anschließt, Performance Art macht, also später wirklich die Aktionskunst ganz wichtig für ihn wird und er so im Laufe seines Lebens eigentlich diese Dimension seiner Arbeit immer weiter auch in dieses Gesellschaftsfeld hinein entwickelt. Das heißt also, wenn er davon spricht, Denken ist gleich Plastik, dann strebt er damit natürlich etwas an, wo er sagt, diese Fähigkeit, Dinge zu verändern, Dinge zu gestalten, Dinge nicht so wahrzunehmen und Sachverhalte, Organisationsformen wie eine politische Organisation, nicht so unbedingt als etwas Fixes wahrzunehmen, sondern immer etwas als Fluidum wahrzunehmen, als etwas, was sich verändern kann und wo jeder aktive Mensch in der Lage ist, auch darüber nachzudenken, sich in die Prozesse einzuschalten, daran teilzunehmen und zu sagen, ich bin ein Teil dieser Veränderung oder dieses Veränderungsprozesses. Das war für Beuys so extrem wichtig. Deswegen hat er zum Beispiel die Organisation für direkte Demokratie durch Volksabstimmung begründet. Die ist heute noch aktiv mit dem Omnibus für direkte Demokratie und hat sehr, sehr viel erreicht an Veränderungen in den Gesetzgebungen der Länder in Deutschland schon durch diese Aktivitäten. Oder Beuys hat eine freie internationale Universität gegründet, weil Bildung für ihn im Grunde genommen der Urstoff eigentlich dieser Veränderung gewesen ist, wo er sagt, eine Bildung zur Freiheit, eine Entwicklung zur Freiheit ist eigentlich die Voraussetzung für eine Gesellschaft, die sich in eine andere Richtung verändern kann, die sich qualitativ steigern kann, die auch aus dieser Depression dieser Zeit, und da war natürlich, Beuys ist 86 gestorben, das heißt 3 Jahre vor der Wiedervereinigung, 3 Jahre vor Glasnost und Perestroika. Das muss man sich, glaube ich, alles vor Augen führen, um das nochmal so klar zu bekommen, was eigentlich in dieser Zeit geschah und was Beuys im Übrigen dann auch von anderen Linken zum Beispiel unterschieden hat, von der kritischen Theorie oder ja, so würde ich das in etwa beschreiben.
Auf den Unterschied würde ich auch gerne zu sprechen kommen. Weil das, was Sie beschrieben haben und was wahrscheinlich Beuys auch wirklich insofern gut ins Licht setzt, als es seine Arbeit eben auch als ein Versuch einer Antwort auf die Zeitgeschichte, die er selbst gelebt hat, verstehen lässt, mit all den Traumern des 20. Jahrhunderts. Er macht es aber, und das eben im Gegensatz zum Beispiel der Linken, der kritischen Theorie, nicht mit Begriffen und Kriterien der politischen Theorie primär oder einer Bildungstheorie, sondern er verwendet hier etwas, was aus einem erweiterten Kunstbegriff kommt, der sozialen Plastik. Warum das? Warum betritt er dieses Feld, das wir eigentlich eher als politisches Feld, politisch-kulturelles Feld verstehen, in einer Weise, die er eben mit diesem erweiterten Kunstbegriff belegt?
Ich denke, das hat viel mit einer Erfahrung oder Selbsterfahrung zu tun. Beuys hat oft erzählt, dass er als junger Mann sehr interessiert an den Wissenschaften war, also an den Naturwissenschaften, vor allem an der Biologie. Und dass er ursprünglich mal geplant hatte, ja, soweit ich das jetzt erinnere, Arzt zu werden oder auf jeden Fall Naturwissenschaftler zu werden, und hat dann noch während des Krieges wohl Vorlesungen besucht. Darüber hat er später mal gesprochen, und da ist ihm schlagartig klar geworden, dass dieses Erarbeiten eines ganz bestimmten, konkreten Spezialfeldes, so wichtig das vielleicht auch sein mag, um das Wissen zu vertiefen, um eine ganz bestimmte Form von Wissen vertiefen zu können und spezialisieren zu können, aber dass das nicht das Ziel einer humanistischen Bildung sein kann, beziehungsweise einer vielleicht nicht humanistischen Bildung, das kommt schon zu sehr in diesen Geschmack des Humanismus, des Bildungsideals des 19. Jahrhunderts, sondern einer humanen Entwicklung. Das heißt also, Beuth hat sich gefragt, was braucht denn das Individuum, um Mensch werden zu können? Und bezieht sich da erstaunlicherweise immer wieder auch auf die ästhetischen Briefe von Friedrich Schiller über die Briefe über die ästhetische Erziehung des Menschen. Und Schiller war ja damals in einer ganz ähnlichen Situation wie Beuys. Der hat also gesehen, als Ehrenbürger der Französischen Revolution sieht er plötzlich, wie die Französische Revolution da in das Chaos abrutscht, in Anarchie, in Massentötungen, im Prinzip in der Guillotine endet. Und Schiller fragt sich damals, ja, woran liegt das denn eigentlich? Und kommt dann zu so einer Idee, dass er sagt, also was braucht der Mensch, um ein freies Wesen werden zu können? Mhm. Und entdeckt, dass es eigentlich nur dadurch geht, dass er seine kreativen Potenziale entdeckt. Und das nicht nur als jemand, der sein Ego auslebt, sondern seine kreativen Potenziale genauso entdeckt in der Zusammenarbeit mit anderen Menschen, im Sozialen. Und das ist dann für Beuys sehr wichtig geworden. Da spielt dann auch später Rudolf Steiner eine wichtige Rolle, der für ihn auch eine wichtige Figur war. Also deswegen würde ich sagen, ist dieses Ideal des Künstlers oder die Idee des Künstlers, die sich dann aber nicht mehr, und da ist Beuys auch oft missverstanden worden, nicht mehr bezieht auf, dass er sagt, jeder Mensch soll ein Maler werden oder ein Dichter oder ein Filmemacher, wie auch immer, sondern er meint, dass in jeder menschlichen Handlung eigentlich auch dieser Freiheitsspielraum steckt. Und besonders in Handlungen, die wir auch als Einzelne mit anderen durchführen, in gesellschaftlichen Organismen, am Arbeitsplatz zum Beispiel. Er spricht dann oft von Kollektiven. Also wie können sich Kollektive weiterentwickeln? Wie können sie sich eine Form geben, in der sie Produkte produzieren, mit denen sie übereinstimmen, in denen sie eine Arbeitsform entwickeln, wo sie als ein Arbeitskollektiv Formen hervorbringen, die ästhetischen Kriterien genügen. Das könnte zum Beispiel, also wenn man sich überlegt, das sind heute alles Dinge, die sind heute vermutlich schon viel selbstverständlicher geworden. Also wenn man sich zum Beispiel ansieht, die ganze Fairtrade-Bewegung, da sieht man ja, dass in die Produkte etwas einfließt, was nicht nur Preis ist, also dass man nicht nur darauf guckt, wie kann ich ein Produkt zum möglichst günstigen Preis auf den Markt bringen und auch nicht nur danach guckt, ob dieses Produkt ästhetisch hochwertig ist, sondern auch Kriterien, soziale Kriterien mit einbezieht und das Produkt als Gesamtprodukt betrachtet. Unter welchen Bedingungen ist es hergestellt worden? Wie sind die Auswirkungen für Natur und Umwelt, unter denen dieses Produkt hergestellt worden ist? Das sind alles Dinge, die werden einbezogen und dass so viele Menschen heute fair gehandelte Produkte kaufen, ist ja auch wieder ein Bild dafür, dass man sieht, ein Produkt ist nicht nur das, was man sieht, sondern es hat auch eine Geschichte, es hat einen unsichtbaren Teil, nämlich denjenigen von der Produktentwicklung über die Herstellung bis hin zu dem Ort, wo man es dann kaufen kann. Das ist alles mit ein Teil dieses Produktes und will alles mitgedacht werden. Und ich denke, diese ganzen Ideen, die Beuys da avisiert hatte, die spielen alle mit in diesen in diese Idee der sozialen Skulptur mit hinein.
Sie haben jetzt ja auch Rudolf Steiner mit ins Gespräch gebracht und mehrmals darauf Bezug genommen, dass es eben auch um diese inneren, eben nicht äußerlich wahrnehmbaren Welten geht. Und ich nehme an, dass hier auch Rudolf Steiners Bezug zu dieser inneren Welt, die bei Rudolf Steiner ja auch die geistige Welt heißt, dass dieser Bezug hier von Beuys genommen wird und dass dieses Verständnis einer sozialen Skulptur eben darin besteht, dass dieses Innern, was all diese inneren Welten von Werte, von Vorstellungen, von Begriffen, von Geschichte und das Außen, also die Strukturen unserer Gesellschaft, die Strukturen unserer Wirtschaft, des Handels, in dem Fall zum Beispiel der Handel mit Kaffee, dass das als ein untrennbares Ganzes verstanden und wahrscheinlich nicht nur verstanden, sondern auch erlebt wird. Sie schreiben in auf ihrer Website, die, wenn ich kurz auch nennen darf, die www.socialsculpture.org, zwischen Social und Sculpture im Bindestrich, also www.socialsculpture.org. Auf ihrer Webseite schreiben sie, Social Culture is about the connection between the inner and the outer work. Also die soziale Skulptur ist über die Verbindung zwischen innen und außen. Ist es dieses Bewusstwerden der inneren Welten, die eben auch das Soziale umfassen und wie dieses Innere und das Äußere in ein begriffliches, aber auch in ein ästhetisches Ganzes gebracht werden kann, das, was wir uns als soziale Skulptur, als soziale Plastik verstehen können?
Das ist wunderbar formuliert. Genau, also besser kann man es, glaube ich, nicht sagen. Meine Kollegin Shelley Sachs hat für eine Aktion, die sie in Berlin gemacht hat, einmal so das könnte man auch schon fast als eine Sprachskulptur bezeichnen, entwickelt, wo sie gesagt hat, Nachhaltigkeit ohne Ich-Sinn ist Unsinn. Ich glaube, das ist genau der Punkt, auf den das hinausläuft. Das heißt, die Frage ist natürlich, in so vielen politischen Organisationen, da sieht man bestimmte Entwicklungen innerhalb der Auseinandersetzung des Menschen mit der Natur und mit der Gesellschaft, die laufen völlig in die falsche Richtung. Und dieses ganze, dieses Leiden an der Welt, möchte ich mal sagen, das schreit ja erstmal bei Menschen, die sich interessieren, die wach sind, die was verändern wollen, schreit ja nach Engagement. Und es gibt ja so viele Organisationen und Institutionen, die daran arbeiten und die tatsächlich ja auch versuchen, andere Verhältnisse zu schaffen, neue Formen zu entwickeln. Aber oftmals ist es tatsächlich so, dass da die Seite der Innenwelt oder die innenweltliche Erfahrung oder das innerweltliche Erleben auf der Strecke bleibt. Das heißt, man institutionalisiert die Arbeit sozusagen und ist eigentlich nur noch auf die Ziele ausgerichtet und verbindet das Handeln, was man da geschieht, dann koppelt das gar nicht an die eigene Erfahrungs- und Erlebniswelt zurück. Und das ist einer der wesentlichen Aspekte unserer Arbeit, dass wir sagen, es gibt eigentlich keine Change ist niemals abstrakt. Wenn ich etwas verändern möchte, dann bin ich als Mensch immer mit meiner ganzen Individualität damit verbunden. Das ist, glaube ich, so einer der wichtigsten Aspekte, dass es immer auch darauf ankommt, das, was ich tue, auf meine eigene Innenwelt zu beziehen, auf meine eigene Wahrnehmung zu beziehen. Und diese Wahrnehmung, diese innere Wahrnehmung zu vertiefen, zu intensivieren und dann auch zu einem Punkt zu kommen, Lehrpraxis an unserem Institut ist es sehr, sehr wichtig. Wir nennen das Creative Strategies, eine Verbindung zu entwickeln mit dem, was ich tue. Also wo ist mein ganz individueller Kreationspunkt oder Ansatzpunkt, an dem ich tatsächlich etwas verändern möchte. Das heißt, es wird bei uns nie abstrakt begriffen, sondern der erste Weg ist eigentlich immer eine Erforschung der inneren Realität. Wo ist der Punkt, an dem ich ganz konkret als dieser und dieser Mensch etwas verändern kann? Wo sind meine Impulse? Wo finde ich den Ansatzpunkt? Und dieser Intuition, diesem Gefühl nachzugehen und dann daraus etwas zu entwickeln, das ist ein ganz wichtiger Lehransatz bei uns. Und der führt natürlich dazu, dass mein Handeln in der Welt niemals etwas Abstraktes ist, sondern immer ganz konkret auch auf mich zurückgeführt werden kann. Also ich vermute, das hat Beuys auch mit diesem Begriff, jeder Mensch ist ein Künstler, gemeint, dass er gesagt hat, also such doch nach dem Ort und nach dem Punkt, wo du tatsächlich Künstler sein kannst und Künstler bist. Also so.
Lassen Sie mich doch diese inneren Dimension noch weiter nachfragen und ganz konkret die Frage so gestellt, beinhaltet das auch eine spirituelle Dimension? Und wenn ja, was würde das bedeuten?
Dimension hat Beuys einmal als Wärme bezeichnet. Und das ist natürlich, er hat dann nicht von Liebe gesprochen, sondern von Wärme gesprochen. Und natürlich in bestimmten Kreisen, wenn man dann von Liebe spricht, dann ist damit natürlich direkt ganz schnell auch so der, wie etwas assoziiert, wie Verklärtheit, wie Romantik, wie vielleicht auch Messianismus. Also das wird oft missverstanden. Ja. Aber wenn man das sich mal ganz genauer oder wenn man sich vielleicht ein bisschen nüchterner anschaut, dann ist im Grunde ja jeder Aspekt oder jede Wahrnehmung des Leidens in der Welt schon ein Wärmestrom und ein spiritueller Akt. Das heißt, in dem Moment, in dem ich etwas wahrnehme, wo ein Wesen leidet, das müssen nicht nur Menschen sein, es kann auch die Natur sein, es können Tiere sein, Menschen, die sich damit identifizieren, wenn sich jemand für Tierschutz einsetzt, zum Beispiel. Das ist ja ein erster Wärmeimpuls schon, weil er etwas wahrnimmt, was nicht stimmt, was eine Grausamkeit unter Umständen bedeutet und was ein Stück Wärme in die Welt bringt. Und diese Wärmeentwicklung, auf die kam es Beuys besonders an. Und das ist natürlich etwas Hochspirituelles. Sie wissen das vielleicht, dass Steiner oder Steiner Wärme als den Urstoff des Daseins bezeichnet. Also, und das ist dementsprechend eine durchaus auch eine hochspirituelle Sache, die Beuys da andeutet.
Ich nehme mal an, dass Beuys berühmte Honigpumpe aus der Documenta in Kassel, ich weiß gar nicht, wann das war, ja auch genau darauf abzielt. Und dieser Wärmestrom ist ja auch ein Bezug einer inneren Wahrnehmung auf, ich sage mal, soziale Realitäten. Und es ist ein anderes Blickwinkel, soziale Strukturen eben auch unter diesem Wahrnehmen oder eben Nicht-Wahrnehmen eines Wärmestroms sich anzusehen. Verändert eine solche Herangehensweise an unsere politische Realität, an unsere politische soziale Realität, die Art und Weise, wie wir Politik betreiben? Und wenn ja, was würden Sie sagen, was ist die Änderung, die dadurch entsteht?
Das ist eine sehr schwere Frage. Also, weil die ja sehr, sehr individuell ist. Ich denke, um nochmal auf Beuys zurückzugehen, für Beuys war dieser Ansatz der direkten Demokratie deswegen so wichtig, weil er meinte, in dem Moment, in dem zwei Menschen zusammenkommen und sich über etwas unterhalten, was für sie ein Problem ist, ein Problem darstellt, etwas, woran sie etwas verändern möchten, etwas in Bewegung setzen möchten, einen Veränderungsprozess einleiten möchten, in dem Moment entsteht schon so etwas wie Wärme. Da entsteht schon so etwas wie Bewegung. Und Beuys hat eine große Hoffnung darauf gesetzt, dass diese Kommunikation, diese Kommunikationsform, er hat dann später auch von einer permanenten Konferenz über die Zukunftsfragen gesprochen. Er meinte, dass dieses Ferment des Gesprächs oder des der Zusammenkunft, Rudolf Steiner hat auch später mal gesagt, das Sakrament der Zukunft, oder früher schon gesagt, das Sakrament der Zukunft ist Begegnung. Beuys hat, glaube ich, sehr viel Hoffnung in diese Begegnung gesetzt. Also natürlich hat das auch, er hat auch oft, wenn er auch von Gesellschaft gesprochen hat, von einer Kälteplastik gesprochen. Das ist und das muss man sich dann natürlich auch noch mal wieder vor Augen führen. Also die Bewegung in oder die gesellschaftlichen Ausdrucksformen in den 60ern waren natürlich auch ganz andere oder in den 70ern als heute. Das heißt, die Institutionen waren natürlich viel starrer. Die Gesellschaft war insgesamt viel hierarchischer organisiert. Es gab nicht so viel Kommunikation, wie das heute stattfindet. Es gab noch keine Unternehmensentwicklung, es gab noch kein Coaching. Also alles diese Dinge, das muss man sich natürlich auch in einer anderen Zeit nochmal vorstellen. Aber ich denke, für Beuys war diese Begegnung sehr wichtig und die ist auch für uns heute an der Social Sculpture Research Unit eigentlich das Entscheidende. Wir versuchen zum Beispiel mit einem mit einer Praxis, so bezeichnet meine Kollegin Shelley Sachs das, die hat diese Praxis entwickelt. Das nennt sie Active Listening. Und dieses Active Listening, da lernen die Studenten bei uns schon ganz früh, dass man versucht, ganz konkret und ganz konzentriert und sehr bewusst, immer wenn es um Gespräche geht, bei dem anderen zu sein, mitzuhören, aufmerksam zu sein, versuchen, seine ganzen Urteile oder Vorurteile, die man mitbringt, erstmal aus dem Raum herauszustellen und nur zuzuhören und klar zu sein und wahrzunehmen, was passiert da eigentlich. Also, und wir arbeiten an dieser Entwicklung von anderen Kommunikationsformen, zum Beispiel dieses aktiven Zuhörens, um diese Prozesse, man könnte auch von Erwärmung sprechen. Weil oft ist ja in diesen Diskussionen, hat man ja so, wenn man auch politische Diskussionen hört, auf Podien oder so, dann hat man das Gefühl, da kommen gar nicht so richtige Begegnungen zustande. Und dann vertritt jeder doch nur seine Position und es kommt dann letztendlich nicht zu so einer Weiterentwicklung, zu so einer Dialektik, dass man sagt, ja, jetzt haben wir eine höhere Stufe der Erkenntnis erreicht. Jetzt haben wir einen Schritt, jetzt können wir wieder einen Schritt weitergehen. Und das ist zum Beispiel so einer der Aspekte der Arbeit heute, wie ich Beuys heute interpretieren würde, um zu sagen, wie kann man eigentlich Kommunikationen heute anders gestalten, dass sie mehr Wärme in die Organismen hineinträgt.
Das ist ein ganz spannender Punkt, weil hier sich vielleicht auch der Begriff der sozialen Plastik ein wenig verändert, weil wir haben jetzt sehr von der Gesellschaft als Ganzes gesprochen, aber dieser Begriff der Begegnung, den Sie hier mit reingebracht haben und des aktiven Zuhörens, beschreibt natürlich sehr konkrete zwischenmenschliche Situationen. Würden Sie sagen, dass diese Begegnung, dieser Dialog, dass das auch etwas ist, das wir eben als soziale Plastik nicht nur verstehen können, sondern eben auch als soziale Plastik begreifen und gestalten können und dass dadurch dieses zwischenmenschliche Miteinander in dieser Mikrodimension einer ganz konkreten Begegnung auch unter dem Blickwinkel der Gestaltung einer menschlichen Plastik oder einer menschlich-geistigen Plastik des Miteinander, die wir hier gestalten, anders verstanden werden kann und hier einfach Kriterien, ästhetische Kriterien wie Wärme, aber auch wie Harmonie und Dissonanz eine Rolle spielen, die dieses Miteinander ganz anders verstehbar machen.
Ja, auf jeden Fall. Sie haben das sehr schön ausgedrückt. Sie haben gesagt, das ist so ein Mikrokosmos oder so ähnlich. Und genau das ist das ist das erste Experimentierfeld. Das ist das erste Experimentierfeld für das Kind, wenn es in eine Familie kommt. Da ist die Begegnung mit den Eltern, mit den Geschwistern. Da lernt das Kind das erste Mal soziale Kommunikationsformen. Und da lernt es sie aber oft einfach auch in einer völlig zerstörten Form, wie zum Beispiel in Familien, die oft gar nicht mehr die Kapazitäten haben, miteinander zu sprechen, wo alles fast nur noch formal abläuft, wo es gar keine Gespräche mehr gibt, wo das verlagert wird auf Massenmedien zum Beispiel. Also diese elementaren Formen eigentlich der Kommunikation sind extrem wichtig. Und es ist aber genauso wichtig zu sagen, natürlich ist diese, was man als Harmonie bezeichnen könnte, das Ziel jeder gelungenen Kommunikation. Gleichzeitig ist dieses Harmoniebedürfnis aber oft auch so ein, ich will es jetzt nicht übertreiben, aber was man manchmal auch als eine falsche Harmonie bezeichnen kann. Nämlich immer dann, wenn durch die Harmonie etwas verdeckt wird, was nicht stimmt. Wenn das Harmoniebedürfnis größer ist als die Wahrnehmung dessen, was da eigentlich im Raum steht. Oftmals ist es ja gar nicht so einfach, sich zu verständigen und auch zu bestimmten Zielen zu kommen. Also alles das würde ich durchaus mit. Ich würde in diesen Begriff der Wärme oder der Harmonie durchaus auch den Begriff des Streits, also Streit nicht im falschen Verständnis, sondern nicht in dem Sinne, dass man sich einfach nur streitet, sondern in dem Sinne, dass man an der Sache interessiert ist. Und da ist es dann oft auch wichtig, Aspekte hineinzubringen, die vielleicht mal das Harmoniebedürfnis auch stören. Absolut. Also insofern Harmonie als Ziel immer, aber trotzdem auch immer die konkrete Betrachtung der Situation.
Ich finde es ja sehr spannend, dass man eben, wenn man das unter dem Gesichtspunkt eines erweiterten Kunstbegriffs versucht, sich zu vergegenwärtigen, man genau das, was Sie eben beschrieben haben, auch dieses falsche Harmoniebedürfnis, dann durchaus auch, man könnte vielleicht sagen, den Unterschied zwischen sozialer Kunst und sozialem Kitsch verstehen könnte.
Ja.
Und das ist ein ästhetisch eingängig, jeder weiß, zumindest intuitiv, was an Kitsch falsch ist. Und es hat sehr viel mit diesem falschen Harmoniebegriff zu tun, würde ich mal sagen.
Ja, genau.
Und insofern erlaubt es uns auch, auf eine ganz andere Weise zu begreifen, was hier falsch ist.
Ja.
Ja, ganz genau. Ich hätte noch einige Fragen hier dazu zu legen. Wir sind aber in der Zeit schon ein wenig fortgeschritten. Ich würde gern hier auch unsere Hörer und Hörerinnen mit ins Gespräch mit reinholen. Ich sehe, wir haben schon einige E-Mail-Fragen, die uns hier im Studio erreicht haben. Ich sage noch mal durch die Telefonnummer, unter der Sie uns auch telefonisch erreichen könnten, falls Sie sich auch direkt einwählen wollen. Das wäre in Deutschland die Nummer 0201. 545-99-800. Das wäre in der Schweiz 041-51-26-012. In Österreich 022-97-303. Dann haben wir allerdings noch einige Hürden eingebaut. Es gibt einen Konferenzcode, wo Sie noch sich mit der Nummer 775-80 gefolgt von der Raute-Taste einwählen können. Also dieser Code heißt 77580 gefolgt von der Raute-Taste. Und dann gibt es noch in diesem Konferenzraum einen Einwahlcode, der heißt 121212 wieder gefolgt von der Raute-Taste. 121212 gefolgt von der Raute-Taste. Und dann sind Sie hier eingewählt und Sie können dann auch noch sichtbar machen, dass Sie sich ins Gespräch einbringen wollen mit einer Tastenkombination Stern 1. Stern 1. Nochmal die E-Mail-Adresse radio@enlightennext.de, radio@enlightennext.de. Die erste E-Mail, die ich hier gleich vorlesen möchte, da schreibt eine Hörerin: Sehr geehrter Herr Zumdick, Sie sagen, dass jede Veränderung bei mir selber beginnt und damit, dass ich im Inneren herausfinde, was ich verändern will. Mir scheint, dass diese Haltung auch impliziert, dass es zwischen mir und der Welt nur arbiträre Grenzen gibt und der ganze Werdens- und Veränderungsprozess der Welt als ein integrierter Prozess gesehen werden kann. Mit freundlichen Grüßen. Ich denke, das ist
ja
als Frage an Sie gemeint, ja, ob das auch so ist.
Ja, das ist wunderbar beschrieben. Also das ist in dem Moment, in dem ich auf die Welt zugehe, je mehr ich wahrnehme, je mehr ich auch meine Wahrnehmungen vertiefe, und das ist ja das Wunderbare, dass wir diese ganzen, nicht nur, dass wir die Sinnesorgane haben und dass wir die Organe haben, auch andere Wesen zu verstehen und zu hören, nicht nur aus der Tierwelt, aus der Pflanzenwelt. Je mehr wir uns mit diesen Dingen beschäftigen, desto intensiver wird auch unsere Verbindung mit dieser Welt, wird auch diese Verbindung mit anderen Menschen. Und aus dieser Verbindung, aus dieser intensiveren Verbindung, kommen natürlich dann auch die Impulse, die uns zum Handeln bringen. In dem Moment, in dem wir unsere eigene Persönlichkeit in diesen Weltprozess hineinwerfen, indem wir auf diese Weise mit dieser Welt kommunizieren und sie immer auch verändern.
Sehr spannend.
Das ist wunderschön beschrieben, ja.
Noch eine Frage, die hier ein Hörer an uns heranträgt. Er schreibt: Wenn man vor Arbeiten von Beuys steht, so spürt man oft eine gewisse magische Kraft und man erfährt einen Zustand, wo man sich fragt, grundlegend fragt, befragt, auch zu dem, was man sieht, spürt, erkennt. Diese Offenheit, in die man dadurch gezwungen wird, hat etwas Verunsicherndes. Herr Zumdick, was meinen Sie, ist diese Verunsicherung ein Aspekt des Schöpferischen?
Das ist schön. Ja, natürlich. Die ganze Schöpfung ist verunsichernd, weil wir einerseits in ihr leben und uns in ihr bewegen und gleichzeitig aber auch so unsicher sind. Woher kommt das alles? Wohin gehen wir? Warum sind wir hier? Das sind ganz groß verunsichernde Fragen. Das ist, wir sind hier hineingeworfen und sind mit einem Rätsel hinter dem anderen konfrontiert. Ein Rätsel neben dem anderen. Und ich kann nur sagen, als ich die ersten Beuys-Arbeiten gesehen habe, was mich zum Beispiel damals unglaublich fasziniert hat, und ich konnte überhaupt nicht sagen, warum hat mich das fasziniert, und gleichzeitig auch verunsichert und zum Teil auch sogar ein bisschen bedroht, würde ich sagen. Das war dieser mit Filz in Filz eingeschlagene Flügel, auf dem dann dieses rote Kreuz, so ein großes rotes Kreuz aufgenäht war. Den Beuys, glaube ich, in einer Aktion, ich glaube, das war 1964, als Aktionselement benutzt hat. Dieser Flügel, der da in diesen groben Filz hineingewickelt ist. Was ist das? Was bedeutet das? Mhm. Und wenn man diese Dinge dann sieht, und dann merkt man aber, da werden Fragen aufgeworfen. Da kommt etwas in Gang, etwas innerlich in Gang. Und wenn man sich dieser Frage oder dieser inneren Bewegung oder dieser Neugierde, dieser Verunsicherung stellt, dann merkt man, dann kommt man auch in so eine innere Bewegung. Für mich war das biografisch, wenn ich das kurz sagen darf, einer der Gründe, dass ich mich mit Beuys beschäftigt habe und das mittlerweile ja über mehr als 30 Jahre tue.
Eine Hörerin fragt: Der so von Ihnen erweiterte Begriff von Wärme klingt sehr inspirierend. Sehen Sie auch im Gegensatz zu der Kälte, die aus der technologischen Welt uns entgegenkommt? Oder sind diese Begriffe von Kälte und Wärme eher auf ein rein soziales zu beziehen?
Ja, die Kälte, die uns entgegenschlägt, ist natürlich einer der wichtigen Inspiratoren für die Wärme. Denn in dem Moment, in dem ich mich in der Kälte bewege und aufhalte, dann entsteht natürlich ein unglaubliches Bedürfnis nach Wärme. Und wahrscheinlich ist das sogar eins der Motive, die uns zur Handlung führt, oder eins der Motive, das uns überhaupt dazu bringt, in Bewegung zu kommen. Wolf hat mal gesagt, der Tod hält mich wach. Gesagt, also wenn der Tod nicht da wäre, dann spricht er davon, dass er ein Stück Seetang sein könnte. Also diese Kälte ist ein starkes Motiv für Handlung. Das kann natürlich dazu führen, dass man sich verzweifelt an der Kälte und vor der Kälte kapituliert. Das ist sicherlich auch geschehen. Menschen, die das nicht ertragen können, diese Kälteformen, die dann die Erfahrung gegen sich selbst richten, dass die ganze Verzweiflung, die damit verbunden ist, die in Süchten zum Teil sich äußert oder in Suizid, das sind natürlich auch alles Kälteerfahrungen. Gleichzeitig ist die Kälte aber, glaube ich, auch ein wichtiges Stimulanz, um Wärme zu erzeugen, um in Bewegung, in eine Transformationsbewegung hineinzukommen.
Sehr spannend. Eine sehr praktische Frage, die hier ein Hörer schreibt. Er fragt einfach, welche Literatur empfiehlt Wolfgang Zumdick zum Thema?
Ich empfehle zum Thema vor allem die Beuys-Interviews, die großen Beuys-Interviews. An erster Stelle würde ich das von Volker Harlan empfehlen, Was ist Kunst? Ein ganz hervorragendes Buch auch, das der Volker Harlan da herausgegeben hat. Soziale Skulptur oder soziale Plastik von Rainer Rappmann, auch ganz früh schon erschienen. Also man merkt dann auch zwischen diesen beiden Interviews, da liegt dann auch schon eine Zeit dazwischen und Beuys hat sich da dann auch verändert. Ach, es gibt so viel wichtige Literatur. Es gibt diesen schönen Katalog, Dokumentararbeit von Veit Lörs, wo er eigentlich beschreibt, und Pia Witzmann, wo beschrieben wird, wie verändert Beuys im Lauf der Zeit seine Arbeitsweise, und das lässt sich anhand der Entwicklung der Dokumenten sehr gut verfolgen. Beuys hat, glaube ich, an der ersten Dokumenta, glaube ich, schon 1964 teilgenommen. Und das geht dann bis zur Skulptur 7000 Eichen, die er selbst nicht mehr ausführen konnte oder nur zum Teil ausgeführt hat und die andere dann übernommen haben und weitergeführt haben. Also das ist ein wichtiges Werk. Es gibt sehr vieles. Das können wir aber gerne, das kann ich Ihnen dann auch gerne nochmal eine Literaturliste geben, wo sich die Hörer dann nochmal nachschlagen können. Gerne. Aber das sind jetzt so ganz konkret die drei Sachen, die mir gerade so spontan einfallen.
Vielen Dank dafür. Wenn ich da auch noch ein kleines Buch anführen darf, das ist auch eine Form von Eigenwerbung. Die Identity Foundation hat in der Identity Edition mit Ihnen ein Buch rausgebracht, das heißt Die Wahrheit als Wunderkerze, Joseph Beuys und die Philosophie. Und die Identity Edition hat uns 100 von diesen Büchern zur Verfügung gestellt für diejenigen von unseren Hörern, die die nächste Ausgabe unseres Magazins Evolve abonnieren wollen. Das heißt, wenn Sie unser Magazin am Internet www.evolvemagazin.de bestellen, bekommen Sie die nächsten 100 auch dieses Buch von Wolfgang Zumdick dazu. Die Wahrheit als Wunderkerze, Joseph Beuys und die Philosophie, da ist auch noch als kleine Informationsquelle zu diesem Thema.
Ja, und diejenigen, die das Buch so auch kaufen möchten, bekommen das über den FIU Verlag in Wangen bei Rainer Rappmann. Da kann man das Buch auch bestellen.
Darf ich noch eine letzte Frage dazu stellen, die auch direkt daran anschließt? Ein Hörer schreibt, wie sehen Sie die Relevanz von Beuys heute? Wie versuchen Sie, die Impulse von Beuys heute weiterzutragen?
Ja, einiges, glaube ich, ist schon an unserem Gespräch klar geworden. Also natürlich ist das, hat sich die Zeit verändert. Also wie gesagt, Beuys, das war noch Zeit des Kalten Krieges, des Eisernen Vorhangs. Heute haben sich natürlich viele Entwicklungen ergeben, zum Teil sehr positive Entwicklungen, zum Teil natürlich auch weniger positive Entwicklungen. Wir versuchen also in Oxford ganz konkret mit der, ja, mit hauptsächlich mit dem Element der Entwicklung des Diskurses, des Gespräches und vor allem natürlich auch der Wahrnehmung, der Vertiefung von Wahrnehmungen. Beuys hat einmal davon gesprochen, er hat gesagt, dass es darum geht, auch neue Wahrnehmungsorgane zu schaffen oder unsere Wahrnehmung zu erweitern. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt. Der hat viel auch mit künstlerischer Wahrnehmung, künstlerischer Betrachtung zu tun. Und nicht nur künstlerische Betrachtung von natürlichen Prozessen, sondern auch von sozialen Prozessen. Wie analysiere ich die phänomenologisch klar und genau? Und das ist so einer der Stränge, den wir verfolgen. Andere wiederum ist zum Beispiel die ganze Basic Income Bewegung, also Grundeinkommensbewegung, die auch auf Beuys zum Teil jedenfalls zurückgeht. Die Organisation für direkte Demokratie, natürlich auch alle, die in diesem Bereich der Entwicklung, Weiterentwicklung von Erziehungsformen, von pädagogischen Formen arbeiten. Das sind, glaube ich, so die großen Felder, wo man heute an Beuys anknüpfen kann. Und Beuys hat das eben durch seine Kunst, durch seine provokante Kunst gemacht. Aber er hat eben nicht nur diese provokante Kunst gemacht, die eine der großartigsten Künste des 20. Jahrhunderts war, sondern er hat eben auch diese Ideen initiiert. Und ich glaube, das ist wichtig, heute daran weiterzuarbeiten.
Herr Zumdick, herzlichen Dank. Wir sind an das Ende unserer Sendezeit gekommen. Herzlichen Dank für dieses wirklich sehr inspirierende, auch wärmende Gespräch. Und ich glaube, dass der soziale Kunstbegriff und die soziale Plastik von Beuys uns noch lange beschäftigen wird.
Ich danke Ihnen, Herr Steininger, und ich danke den Zuhörern. Wiederschauen.
Einen schönen guten Abend.